Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Ich stelle mich uns noch mal ganz kurz vor. Genau, Melanie, Johannes war schon mal bei euch. Genau, wir sind das Pastoren-Ehepaar aus der Ansgar in Wetzlar. Da sind wir seit Anfang letzten Jahres und haben uns jetzt so langsam ein bisschen eingegroovt, würde ich sagen. Sind da sehr gerne. Lernen aber auch immer noch ein bisschen Ansgar kennen und Ansgar Kultur. Und das ist gut. Aber ihr habt auch noch mal hier ein bisschen andere Kultur, habe ich gerade festgestellt. Und das ist gut. Genau, vielleicht mal so ein paar random Facts noch über mich, damit ihr wisst, wer hier mit euch redet. Also vielleicht erstmal die Hard Facts. Also Melanie, Johannes, wir haben zwei erwachsene Söhne. Der eine ist gerade wie ein Komet plötzlich heute bei uns aufgetaucht. Die wohnen nicht mehr bei uns, die sind in anderen Teilen oder in anderen Städten von Deutschland. Genau, meine Lieblingsjahreszeit ist Frühling, jetzt sind wir bei den Random Facts. Ich mag Tulpen, ich mag die Farbe Blau. Ich liebe Heidelbeeren, sind auch blau. Ich mag auch sehr gerne dicke Romane und ich hasse Rosenkohl. Gibt es noch Artverwandte? Danke. Das tut sehr gut. Und wenn ich sehr schlecht geschlafen habe, kriege ich ziemlich schlechte Laune. Ich finde euren Gottesdienst nachmittags super, obwohl das schlechte Schlafen kommt meistens jetzt nicht mehr so oft vor, seitdem die Kinder groß sind. Als sie kleiner waren, konnte meine Familie da ein Lied von singen, wie das so ist mit mir und der schlechten Laune. Genau, das jung verheiratete Ehepaar, nein, nicht verheiratet, verlobt, Entschuldigung, die Heirat kommt noch. Nein, so schnell geht das nicht. Lass uns mal schnell machen. Nein, aber ich könnte euch, also, weil ihr seid ja gerade bestimmt noch so richtig verliebt und so, ich könnte euch gerade mal richtig gut hier vorne gebrauchen. Ihr müsst auch nichts sagen, aber ich bräuchte eure Hilfe quasi. Genau, also ihr seht das hier schon, Thema heute, atme, ein Ruf ins Gebet. Also, es geht um Gebet heute. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr etwas vormacht, ohne zu wissen, was es ist. Wendet euch mal einander zu, so dass ihr euch anschaut. Gebt euch mal die rechte Hand. Und jetzt müsst ihr viel näher aneinander rücken. Ja, und jetzt legt ihr mal die Stirn gegeneinander. Und die Nase bitte auch. Und ich hoffe, ihr schafft das. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt keinen Knoblauch gegessen. Ihr müsst das jetzt einen Moment so aushalten. Das, was ihr hier seht, das ist das Begrüßungs- und Willkommensritual der Maori in Neuseeland, ein sogenannter Hongi. Also man kommt sich sehr, sehr nahe, wie ihr hier seht, aber ihr beide mögt das ja sicher. Und nein, es ist noch nicht vorbei. Man verweilt dann so Nase an Nase beieinander und man spürt den Atem des anderen, richtig? Mhm. Okay. Ich hätte euch vielleicht vorher Fishermans geben sollen. Man tauscht also quasi den Lebensatem aus, aber man lehnt auch die Stirn aneinander. Und man tauscht quasi, so die Vorstellung, auch die Träume und Hoffnungen und Sehnsüchte aus. Und durch dieses Ritual, was wir jetzt hier sehen, ist man in Neuseeland bei den Maori nicht länger Manuhiri, also so ein bloßer Besucher, sondern man wird zu Tangata Venua, einem Bewohner des Landes mit allen Rechten und Pflichten. Also man hat dann das Recht mit zu ernten, also so war das früher, aber man hat dann auch die Pflicht mit in den Krieg zu ziehen. Ich danke euch, ihr seid erlöst. Wir machen mal einen kleinen Sprung in ein anderes Land, von vor vielen tausend Jahren. Und jetzt brauche ich so ein bisschen eure innere Vorstellungskraft. Es ist eine große, weite Landfläche, geballte Schöpfungskraft da, voller Potenzial, voller Verheißung, ein endloser Himmel darüber, über diesem Land Und da liegt wirklich so richtig Spannung in der Luft, so richtig, dass man merkt, boah, hier passiert gleich was. Gespannte und geballte Schöpfungskraft. Es ist richtig mit Händen zu greifen. Man weiß, hier passiert bald was Gewaltiges. Und da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Heißt es ganz zu Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht. Da ist also ein gewaltiges Ausatmen Gottes. Der Mensch atmet diesem Atem Gottes ein. Er schlägt die Augen auf und was meinst du, sieht dieser Mensch als erstes? Was nimmt er wahr? Vielleicht die Weite des Himmels über diesem fruchtbaren Land. Vielleicht fühlt er sich auch unter diesem weiten Himmel ein bisschen verloren. Also so ein bisschen, oh, was mache ich jetzt hier? Vielleicht springt er auch schnell auf die Beine und erkundet alles so um ihn herum. Wir gehen noch mal einen kleinen Schritt zurück. Da ist also Gott der Schöpfer. Der legt Hand an. Der formt den Menschen aus einem Klumpen Ton, heißt es in dem Bericht. Und in einem zweiten Schritt bläst er dann den Menschen an, gibt ihm seinen Lebensatem. Und ich denke, das macht er nicht irgendwie so aus 10 Meter Entfernung. Man könnte sich das vielleicht wie so ein Hongi vorstellen. Er kommt diesem Menschen ganz nahe. Und jetzt strapaziere ich eure Vorstellungskraft noch mehr. Vielleicht mögt ihr auch kurz die Augen zumachen, um es euch vorzustellen. Stell dir also vor, du bist dieser erste Mensch. Du liegst auf dem Boden, geformt nach Gottes Bild. Und was Gott gemacht hat, ist gut, es gefällt ihm, er strahlt schon und freut sich. Und dann beugt er sich über den Menschen. Er beugt sich über dich. Sein Gesicht nähert sich deinem Gesicht. Näher und noch näher. So nah, dass wirklich kein Blatt mehr zwischen euch passt. Und dann atmet Gott aus. Eine Mund-zu-Nase-Beatmung. Du atmest ein und dann kommt Leben in dich. Du schlägst die Augen auf und du schaust in das strahlende Gesicht Gottes. Da ist nur Liebe, da ist Annahme, Gnade, Freude und ganz, ganz viel Freundlichkeit in seinem Blick. Du atmest dann also ein, aus, dein Atem kommt in regelmäßigen Abständen und vermischt sich mit dem Atem Gottes. Du bist eine lebendige Seele. Ich glaube, dass das die Urform und der Kern des Gebets eigentlich ist. Diese ganz intime, enge, vertraute Gemeinschaft mit Gott. Ganz ohne große Worte. Es geht eigentlich darum, Gott anschauen, von Gott angeschaut werden. Und ich stelle es mir auch ein bisschen vor, wie so eine gute, vertraute, langjährige Beziehung oder auch Freundschaft, in der man eben nicht ganz unablässig reden muss und sich mitteilen muss, sondern wo man auch so ganz angenehm miteinander schweigen muss, kann. Also so ein Schweigen, was nicht irgendwie beklemmend oder peinlich ist, sondern wo man denkt so, boah, da kann man sich so richtig reinfallen lassen. Man kann das genießen im Miteinander. Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Vorstellung geht. So angenehm schweigen, Stille, einfach da sein, sein, einfach sein. Klingt das jetzt für dich eher wie eine Einladung oder klingt das wie eine Bedrohung? Könnte auch sein. Ich glaube eigentlich, dass wir Stille und Ruhe und Schweigen ziemlich nötig haben. Und ich glaube auch, dass Stille sehr, sehr heilsam für ist, für unseren inneren Menschen, aber auch für unseren Körper. Und eigentlich für unser ganzes Leben. Ich habe dazu ein Zitat von Blaise Pascal gefunden. Da heißt es, ich habe entdeckt, dass das ganze Unglück der Menschen aus einer einzigen Ursache kommt, nicht ruhig in einem Zimmer bleiben zu können. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du dich ins Auto setzt oder wenn du nach Hause kommst von irgendwoher. Vielleicht hast du sowieso schon Stöpsel im Ohr oder vielleicht machst du auch erstmal irgendwas an Informationen, an Radio macht man ja heute nicht mehr so, ne? Spotify, irgendwas, irgendein Musikstreaming-Dienst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt es oft schwer, einfach da zu sein. Also wirklich nichts zu tun und vor allem auch die Gedanken im Hier und Jetzt zu halten. Ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick in diese Blaskapelle, die so in meinem Kopf dann ihre Runden dreht, wenn ich versuche, still zu sein. Also wirklich einfach mich nicht abzulenken mit irgendwas anderem. War letzten Freitag. Das sah ungefähr so aus. Ich setze mich hin, denke so, okay, einmal tief durchatmen. Jetzt bin ich einfach vor Gott. Ich bin einfach da. Ich muss noch die Wäsche anstellen. Was essen wir eigentlich am Wochenende? Ach, wir müssten auch noch einkaufen. Ach ja, ich wollte ja beten. Wie soll eigentlich das Wetter nächste Woche werden? Und dann, ich habe dann so richtig diesen inneren Reflex, dass ich denke, mal kurz auf mein Handy nachgucken. Denke ich so, ach nee, beten. Aber was machen wir denn eigentlich am Donnerstag, wenn es regnet und wir Gemeindefest haben? Wir brauchen irgendwie einen Plan B. Ach, und das Protokoll muss ich ja auch noch überarbeiten. Aber nachher mache ich noch einen Spaziergang. Beten. Ach, und da gibt es doch diese coolen Escape Room Spiele, die könnte ich für den BU gebrauchen. Vielleicht gibt es die auch zum Thema Paulus irgendwie. Ich könnte kurz auf dem Handy nachgucken. Ach, geht jetzt auch wieder nicht. Also ich habe da richtig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man denkt immer innerlich so, mal schnell nachgucken. Okay, das war nur der Anfang. Also wenn man einfach mal da ist und versucht wirklich runterzukommen, still zu sein, das ist gar nicht so leicht. Und ich habe euch mal hier was zum Anschauen mitgebracht. Das ist ja manchmal so, wenn wir zur Ruhe kommen wollen, dann, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gut seht, dann ist das wie so dieses Konfetti hier in dem Glas, das wirbelt in unserem Kopf herum. Und es dauert ganz schön lange, bis sich das wirklich setzt, bis dieses Konfetti im Kopf zur Ruhe und zum Schweigen kommt. Ich denke, das ist bei den meisten von uns so, dass der Alltag ja meistens sehr voll ist. Wir haben viel zu tun, wir haben viel zu organisieren, viel zu besprechen, zu bedenken, zu studieren, zu arbeiten. Aber unser Alltag ist vor allem auch oft sehr, sehr laut. Und ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, merkt man erstmal so, wie laut so dieser Alltag ist. Der ist ja durchzogen von unglaublich vielen Worten. Leider müsst ihr mir jetzt schon wieder zuhören, auch viele Worte. Die sprechen wir eben selber oder die müssen wir uns anhören. Also es gibt, wir lesen Zeitungen, es gibt Besprechungen auf der Arbeit, wir hören Vorlesungen, wir haben Musik im Ohr, vielleicht habt ihr auch kleine Kinder, die sehr viel reden, ihr hört eine Predigt, einen Podcast, ihr telefoniert mit jemandem, man schaut Reels auf Instagram, Sprachnachrichten, lesen, vielleicht haben manche von euch auch Teenager zu Hause und da stellt man eher so Aufforderungen. Man ist selbst sehr wortlastig an die schweigenden Teenager. Man liest Mails, man hat Gedankenkarussell, WhatsApps, zwischendrin man Stoßgebet, soziale Medien, Bibel lesen, Handlungsanweisungen von To-Do-Listen, YouTube. Also man könnte es ohne Ende fortsetzen. Und ich finde, man fragt sich ja schon so, wie um alles in der Welt soll man es schaffen, bei dieser Fülle von Worten und diesem Lärm, der uns umgibt, wirklich zur Ruhe zu kommen, Gottes Angesicht zu suchen und auch zu sehen. Und wenn jemand sehr aufgeregt ist, dann sagen wir ja oft zu ihm oder zu ihr, komm, jetzt beruhig dich erstmal, atme erstmal tief durch. Und ich glaube, wir kennen uns das auch aus der eigenen Erfahrung, wenn wir einfach mal so bewusst durchatmen. Das machen wir ja manchmal ganz intuitiv, wenn gerade viel ist. Das hilft uns und das hilft auch wirklich erwiesenermaßen körperlich, dass unser aufgeregtes Stresssystem runterkommt. Das hat messbare Auswirkungen auf unseren Körper. Der Cortisolspiegel sinkt zum Beispiel, unsere Herzfrequenz beruhigt sich, die Muskeln entspannen sich und wir merken dann auch, dass wirbelnde Gedanken langsam zur Ruhe kommen. So, jetzt fragt ihr euch, was hat denn jetzt das alles nun mit Gebet zu tun? Also ich habe in den letzten Jahren, habe mich eben gefragt, so, wir sind ja so, Ansgar ist ja sehr charismatisch so, ne? Ich weiß nicht, ob das von euch praktiziert wird oder bekannt ist. Ich habe das für mich in den letzten Jahren neu entdeckt, wiederentdeckt, eine uralte Form des Betens, das sogenannte Herzensgebet oder Atemgebet. Und ich würde sagen, das ist ganz nah an dieser Urform des Gebets mit diesem Hongi, wovon ich eben am Anfang gesprochen habe. Manche nennen das auch kontemplatives Gebet. Das ist also eine ganz alte Form des Betens, das geht eigentlich auf die Wüstenväter und Mütter des 3. bis 5. Jahrhunderts nach Christus zurück. Und der Kerngedanke ist ein ganz, ganz simpler: Ich verbinde meinen Atem mit kurzen Gebetssätzen. Und der ursprünglichste Satz dabei ist, aber was heißt ein Satz, das sind eigentlich nur Worte, ist eigentlich Christus beim Einatmen, also Christus, weil es ist der Auferstandene, ich atme ein und kriege neue Kraft. Und Jesus, das ist der Gekreuzigte, alle Sorgen, aller Ballast, alles Anstrengende soll raus. Also Christus, Jesus. Und ich merke aber auch bei dieser Form des Betens, finde ich eigentlich noch was anderes viel wichtiger. Nämlich, dass ich dadurch, dass ich einfach nichts tue, und ich glaube, manchmal fällt uns das auch schwer, also dann nicht zu beten, nicht Bibel zu lesen, nicht irgendwie eine geistliche To-Do-Liste abzuarbeiten, einfach nur sein, ruhen lassen von Aufgaben, und auch, dass ich einfach mal nur vor Gott bin und schweige, damit signalisiere ich, es gibt einen Gott und ich bin es gar nicht. Also Gott, du bist Gott und ich kann jetzt einfach sein, ruhig sein, still sein. Da ordnen sich die Prioritäten wieder. Und ich mag das, wie Eugene Peterson das ausdrückt. Der hat gesagt, die grundlegende Entscheidung des Lebens ist selten, wenn überhaupt je, ob man an Gott glaubt oder nicht, sondern ob man ihn anbetet oder mit ihm konkurriert. Ja? Die grundlegende Entscheidung des Lebens ist selten, wenn überhaupt je, ob man an Gott glaubt oder nicht, sondern ob man ihn anbetet oder mit ihm konkurriert. Also das heißt, ich bringe durch dieses Sein vor Gott einfach wieder das richtige Verhältnis hin. Da ist Gott, ich bin hier und ich muss nicht Gott sein. Ich muss nicht so tun, als müsste ich immer alles im Griff haben. Also indem ich einfach vor Gott bin, da sitze, lasse ich los, nämlich mich selbst, mein Kontrollbedürfnis und ich liebe es, Kontrolle zu haben. Gibt es noch ein paar Kontrollfreaks hier? Ihr müsst euch nicht outen, aber also ich finde das sehr cool, Dinge im Griff zu haben. Mein Hang dazu, auch mir durch mein Tun meinen Wert zu erarbeiten und im Grunde verabschiede ich mich dann auf ein Stück von meinem, nennen wir es mal Messias-Komplex und höre auf, die Welt retten zu wollen. Es ist das Eingeständnis im Grunde, die Welt dreht sich auch ohne mich ganz gut weiter. Auch wenn ich nicht unablässig in hektischem Aktivismus bin oder immer erreichbar oder immer über alles informiert bin. Dazu gibt es ganz konkrete Schritte. Ich habe sie euch hier mal aufgeschrieben. Das heißt, der Körper betet mit. Wenn ich so bete, ihr müsst jetzt auch nicht denken, ich mache das auch nicht jeden Tag, aber ich versuche jeden Tag zumindest mal so einen Moment einfach da zu sein vor Gott. Es geht eigentlich so um eine entspannte, aufrechte Sitzhaltung, meistens auf dem Stuhl. Ich habe auch einen Gebetshocker, je nachdem, wie es gerade passt. Ich denke, viele von euch haben vielleicht auch so, die gerne singen oder vielleicht auch mal im Chor gesungen haben, da ist ja immer so diese aufrechte Haltung wichtig, ne? Man kann dann besser atmen, wenn man aufgerichtet ist. Und da geht es ja eben drum, wir atmen, Fokus auf dem Atmen, es geht also um Bauchatmung, nicht so flach zu atmen. Und ich stelle es mir auch oft so vor, wirklich so den Lebensatem des Heiligen Geistes einzuatmen. und dann eben Sorgenbelastung loszuwerden. Und dann eben die Gebetssätze mit dem Atem verbinden. Man muss das nicht machen mit Christus Jesus, sondern es geht auch du in mir, ich in dir. Oder Heiliger Geist, erfülle mich. Und dann geht es eigentlich um Wiederholung. Und diese Sätze helfen uns dabei, immer wieder zurückzukehren ins Hier und Jetzt. Ihr kennt bestimmt diesen Spruch, der sagt so, man kann Gott nur im Hier und Jetzt begegnen. Er ist nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, er ist im Hier und Jetzt. Und wenn ich nicht im Hier und Jetzt bin, dann verpasse ich ihn. Genau, ich habe euch hier mal noch die Gebetssätze, wie sie heißen könnten, aufgeschrieben. Das können auch Bibelverse sein, Teile aus Bibelversen. Einfach, was euch gerade beschäftigt in der Beziehung zu Jesus, in der Beziehung zu Gott. Ja, wie freudig seid ihr denn, Dinge auszuprobieren? Wir können das jetzt ja nicht hier 10 Minuten machen, aber ich dachte irgendwie vielleicht einmal so ganz kurz da reintauchen. Such dir doch mal einen von diesen Sätzen aus, den du hilfreich findest oder wo du gerade sagst, oh, das spricht dich an. Also ich kehre eigentlich ehrlich gesagt meistens zu Christus Jesus zurück, weil ich das am griffigsten finde. Setz dich doch mal bequem hin. Und ich finde es immer sehr gut, die Beine beide auf dem Boden zu haben, also sich ein bisschen zu erden auch. Und das hilft einem, ganz da zu sein. Und der Körper betet mit. Ich öffne eigentlich immer meine Hände dabei, um Gott zu sagen, hey, ich bin jetzt hier vor dir, ich bin da. Und ich darf auch einfach in dem Moment nur empfangend sein. Ich muss nichts leisten, ich muss nichts tun. Und jetzt lade ich dich einfach ein, also tief zu atmen, tief ein- und auszuatmen und dass du dann, wir machen das einfach mal eine Minute, deinen Atem versuchst zu verbinden mit einem dieser Gebetssätze. Jesus, ich danke dir, dass du selbst in diesem kurzen Moment jetzt hier bist, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst, so wie der Atem in uns strömt, so bist du in uns. Danke für deine Nähe. Ja, ich lade euch ein, wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Aber vielleicht macht es euch ein bisschen Hunger, da mal reinzugehen oder das vielleicht auszuprobieren, mal eine Zeit lang. Das ist die eine Seite von Gebet, von diesem Hongi. Also ich atme ein, ich darf tanken, ich darf in Gottes Gegenwart sein, ich darf sein strahlendes Angesicht sehen, seine Freundlichkeit, Liebe und Gnade. Aber das ist beim Hongi ja nicht alles. Der Atem fließt ja, ich atme ein, ich atme aus und auch wir atmen aus und dabei geht es dann eigentlich darum, dass wir auch mit Gott hinein in diese Welt wirken. Es geht also um den Austausch des Atems. Ich glaube, wenn wir nur einatmen, das wisst ihr auch, dann hyperventilieren wir irgendwann. Also das heißt, irgendwie muss es auch wieder raus. Wir sind nicht nur Zuschauer oder Besucher im Land Gottes. Wir sind eben auch willkommen geheißen als Mitbürger, Hausgenossen. Und im Hongi lässt Gott uns teilhaben an seinen Vorstellungen und auch an seinen Träumen für diese Welt, für unsere Gemeinde, für unsere Umgebung, für die Menschen in unserem Umfeld, für unser Land. Wenn wir im Schöpfungsbericht dann weiterlesen, da erfahren wir ja, dass Gott den Menschen als Partner einsetzt, so als Botschafter für ihn hier auf dieser Welt. Und er lädt den Menschen dazu ein, gemeinsam mit ihm schöpferisch tätig zu sein in die Welt hinein. Und ich denke, das geschieht durch Gebet. Durch Gebet wirken wir mit Gott hinein in diese Welt. Wir klinken uns ein in Gottes Seufzen für diese Welt. Wir atmen aus. Mich berührt immer wieder dieser Bibelvers aus Hesekiel, Hesekiel 37, den möchte ich gerne mit euch lesen. Genau, im Gottgebet klinken wir uns ein in Gottes Seufzen für diese Welt, das ist unser Auftrag. Der Text aus Hesekiel: Die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich: Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Oh Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Da sagte er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesen Knochen: Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch. Und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen, aber sie hatten noch keinen Atem in sich. Da sagte er zu mir: Weissage über den Atem, weissage, Menschenkind, und sag zu dem Atem: So spricht Gott der Herr, komm, Atem, aus den vier Winden, hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Ja, ich finde, das ist eine krasse Parallele zu dem, was am Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht passiert. Auch hier begegnet uns ja dieser Lebensatem Gottes wieder. Und zuerst lässt Gott diese Totengebeine neu zusammenrücken, es bilden sich wieder Körper daraus und dann belebt er diese Körper wieder mit seinem Geist, seiner Ruach, seinem Lebensatem. Und so gibt es eben wie im Schöpfungsbericht auch zwei Stadien im Grunde von diesem Schöpfungsprozess. Genesis, Gott formt den Menschen aus der Erde, Hesekiel, Gott lässt die Knochen zusammenrücken und wieder menschliche Körper daraus erstehen. Und dann dieses zweite Stadium in der Genesis, Gott bläst dem Menschen den Lebensatem ein und in Hesekiel, Gott belebt die riesige Menschenmenge durch seinen Geist. Also Hesekiel, der spricht von dieser gewaltigen Neuschöpfung, die durch den Geist möglich ist. Eigentlich der Neuschöpfung des Volkes Israel, aber in die wir mit hineingenommen sind. Neuschöpfung, es soll neu werden. Und ich glaube, wir brauchen diesen Atem Gottes so, so dringend, sonst bleibt das, was wir auch richtig tun, in unseren Veranstaltungen, in unseren Gemeinden, in Programmen, auch in unserer vielleicht persönlichen Zeit mit Gott, das bleibt dann sonst in diesem ersten Stadium stecken. Und das ist gut, da passiert ja schon ganz viel Gutes, es ist Teil des Wirkens Gottes. Aber wenn wir das ganze Wunder wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Und mich berührt das so an dieser Stelle, dass Gott diese Totengebeine nicht einfach so erweckt, hätte er ja machen können, sondern Hesekiel spielt da drin eine ganz entscheidende Rolle. Er ist quasi betend und proklamierend an diesem Prozess beteiligt. Und das ist Beten. Er ist betend, proklamierend an diesem Prozess beteiligt. Er ruft durch das, was er betet, Neues ins Leben. Und ich muss sagen, ich finde es erstmal ganz tröstlich, wie der Hesekiel reagiert. ich finde, er ist ja nicht so ein geistlicher Überflieger, zumindest kommt er nicht so rüber. Und er sagt da erstmal so, als Gott ihn fragt, Menschenkind, können die Gebeine wieder lebendig werden? Und er denkt so, oh Gott, das weißt nur du, keine Ahnung. Und so spricht ja eigentlich niemand, der so voll Überzeugung ist oder der weiß einfach, er kann es selbst nicht machen. Es hängt nicht an ihm, wenn da was passiert. Und ich finde, das ist ja auch tatsächlich sehr, sehr einschüchternd, was der Hesekiel da sieht. Also stellt euch das vor. Ich meine, auf diesem Bild ist das jetzt nicht mit draus. Ich habe mal versucht, einfach ein richtig dürres Tal zu finden. Da sieht man jetzt keine Knochen oder Schädel oder Skelette. Ich dachte, hier ist vielleicht doch ein bisschen gruselig. Aber das sieht er und das kann doch eigentlich völlig entmutigend sein. Das ist Menschen unmöglich, dass da wieder Leben reinkommt. Und ich denke, das kennen doch auch wir alle total gut, wenn, wie wir konfrontiert sind, auch mit Nöten aus unserem Umfeld, mit dem, was auf uns einprasselt, was wir wahrnehmen aus unserem Umfeld, an Schwierigkeiten, an Krankheiten, an Nöten. Und dass wir uns da auch manchmal so überwältigt fühlen und denken, mach du mal Gott, ich habe keine Ahnung, was ich tun könnte. Und dennoch meint Gott, dass ausgerechnet Hesekiel und wir die Richtigen sind, um betend und ich finde geradezu prophetisch in unsere geistliche tote Umgebung hineinzusprechen, dass wir Nicht-Existentes durch unser Gebet ins Leben rufen. Hesekiel, der spricht ja im Grunde nur aus, was er Gott reden hört. Er ist also wirklich ganz nah in diesem Hongi, in diesem Austausch mit Gott, ganz nah daran, was sind seine Visionen, was sind seine Gedanken. Und er betet dann quasi das, was Gott ihm zeigt, in die Realität. Er betet, dass alles wieder an seinen richtigen Platz kommt, in den Menschenkörpern, in unserem Gemeindeleib, in der Welt und dass diese toten Körper wieder mit Leben erfüllt sind, dass da wirklich Leben fließt. Und das Ergebnis ist ja dann in diesem Bericht von Hesekiel eine riesige Menschenmenge, die aufsteht. In manchen Übersetzungen heißt es auch, es steht ein Herr auf. Also da ist, die sind bereit. Also da, die hängen dann irgendwie nicht so da rum und stehen, sondern da steht ein Herr auf, die sind bereit, dass da jetzt was passiert. Beten können wir also mit Gott hineinwirken in diese Welt. Das heißt, wenn wir beten, werden Gottes Träume zu unseren eigenen. Ja, wir beten, dass seine Liebe, sein Leben und sein Licht zu denen hinströmen, die geistlich tot sind. Es ist eigentlich das Gebet, was wir aus dem Vaterunser auch kennen, dein Reich komme. Und wenn Gottes Reich kommt, dann werden Menschen ins Leben geholt. Und wenn wir beten, ist das ja so, dass wir Gott dann keine Einkaufsliste vortragen, sondern wir sind wirklich an einem schöpferischen Prozess beteiligt. Und wir wollen dann, das ist doch eigentlich unsere Sehnsucht, dass möglichst viele Menschen auch dieses strahlende Angesicht Gottes wahrnehmen können, dass sie dieses Sein vor Gott erleben können, dass sie genug sind, dass es gut ist, da zu sein, dass Gott sich freut, wenn ich komme. Wir wünschen uns doch so sehr, dass Menschen heil werden, dass wir selbst heil werden, dass wir als Gemeinden heil werden, dass da Leben ist, dass da wirklich, ja, ich finde, hier kam oft dieses Bild heute vor von diesen Strömen, also dass da Quelle ist, dass da heilsame Ströme sind. Und Gott nimmt uns da eben mit rein, als schöpferische Partner und im Gebet verpassen wir so der toten Realität einen schöpferischen Neubeginn. Manchmal ist es dann auch tatsächlich so, dass wir vielleicht selbst die Antwort werden auf unsere eigenen Gebete, dass wir tatsächlich auch Gott unsere Hände und Füße zur Verfügung stellen und ins Tun kommen. Und ich glaube, Ich habe immer wieder diese Phasen. Ich bin weit davon, ein Gebetsheldin irgendwie zu sein. Aber ich bin immer wieder an dem Punkt, wenn ich merke, so, oh, jetzt fängt das an, irgendwie anstrengend zu werden oder irgendwie tröge. Dann denke ich so, Moment, das ist nicht das, wie Gott sich das vorstellt. Also wenn wir denken, irgendwie Gebet oder auch gemeinsames Gebet erschöpft sich darin, dass wir im Kreis sitzen und Gott über Sachen informieren, die er ja sowieso eigentlich schon weiß, das ist nicht das Eigentliche. Gebet bedeutet wirklich, zusammen mit Gott in diese Welt verändernd hineinzuwirken. Es gibt ja viele, sehr, sehr viele coole Geschichten darüber, wie Gott Gebete erhört hat. Wir haben ja auch eben einiges schon gehört. Es gibt auch große Geschichten. Ich war an dieser Geschichte, die ich jetzt erzähle, nicht beteiligt. Ich war im Grunde jetzt nur Zuschauer und ich glaube, die viele von euch, die Jüngeren nicht so, aber die schon etwas älter sind, die haben diese Geschichte auch live mitgekriegt. Diese Geschichte war, als ich 18 war, ist sie passiert, 1989. Und damals stand in Ostdeutschland die Bevölkerung auf gegen die sozialistische Regierung. Und in den Kirchen wurde gebetet. Und es war dieses berühmte Montagsgebet in Leipzig. Ja, und das hatte im Grunde, das fand ich auch nochmal sehr krass, mir vor Augen zu führen, das hatte schon 10 Jahre vorher angefangen. Ne? Das war jetzt nicht nur so ein Ding, was gerade in dem Jahr akut aufbraucht, sondern das war wirklich auch Treue. Über einen langen Zeitraum, ohne diese toten Gebeine aufstehen zu sehen. Aber es war da Treue und es hat irgendwie an Fahrt gewonnen und es gab plötzlich Demonstrationen und die Gebetstreffen wurden immer größer, die Demonstrationen wurden immer größer und schließlich war es ja so, dass in dem Oktober und an diesem geschichtsträchtigen 9. November über 500.000 Menschen nach den Montagsgebeten in der Nikolai- und Thomaskirche durch Leipzig gezogen sind. Und ich kann diese Geschichte fast immer nicht erzählen, die berührt mich immer so, weil ich das so krass finde. Und die Mauer ist gefallen, ist das nicht großartig? Und später hat es dann aus SED-Kreisen geheißen, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Ja, also das wurde wirklich so gesagt und ich finde das so fantastisch. Wo ich so denke, wenn wir beten, dann lass uns nicht denken, dass da nichts passiert. Also wir sind da wirklich beteiligt an einem krassen Prozess von, wir beten Dinge ins Leben. Wir sind mit beteiligt daran, dass schöpferische Kraft neu freigesetzt wird. Unsere Gebete haben wirklich eine weltgestaltende Kraft. Und ich will euch da einfach einladen dazu, dass wir da wirklich wieder ganz neu mit drin sind. Das ist nicht nur was für uns und in den Kirchen, sondern das hat weltgestaltende Kraft. Das geht über unsere Gemeinden hinaus. Ja, das ist der Hongi. Wir atmen also ein, die Einladung in die Stille, wirklich vor Gott zu sein. Wir atmen aus, das geht in die Welt hinein. Ich will ganz kurz noch mit euch in den Garten Eden zurückkehren. Da geht Gott am Abend im Garten spazieren. Und wir hören ihn da rufen, Adam, wo bist du? Und ich glaube, wir könnten auch sagen, Eva, wo bist du? Gottes Sehnsucht nach uns, die ist ja ungebrochen. Wir sind nur eine wirklich lebendige Seele in dieser engen Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir uns immer wieder hineinnehmen lassen, so in seine Träume für uns, für diese Welt, für unsere Umgebung. Wo bist du? Ich glaube, Gott lädt uns ein, vielleicht fordert er uns auch heraus, aus unseren Verstecken herauszukommen. Vielleicht auch die Feigenblätter unserer eigenen Geschäftigkeit und Unruhe abzulegen und unseren Platz einzunehmen als schöpferische Weltgestalter und Gestalterinnen. Und vielleicht überlegst du kurz für dich selbst, wo bist du? Was ist der eine nächste Schritt, zu dem Gott dich jetzt gerade herausfordert, wozu er dich einlädt. Wir machen eine ganz kurze Stille. Mach das mit dir und Gott fest. Überleg was ganz Konkretes. Was bedeutet das für dich, für die nächste Woche? Vielleicht auch nur für den Tag morgen. Guck, wie weit du denken magst und kannst gerade. Ich würde damit ein Gebet schließen. Wir singen noch ein Lied danach, ne? Ihr könntet euch schon mal positionieren. Jesus, wir sind jetzt hier vor dir, schon die ganze Zeit. Und ich bete, dass du zeigst, was ist der nächste Schritt? Wozu rufst du?